Also ich finde es ja beim Buch Esther so spannend, wie auf der einen Seite was betont wird und auf der anderen Seite genau dagegen angegangen wird. Also wir hatten es am ersten Abend in den ersten zwei Kapiteln mit der Unterordnung, dass tatsächlich eben Vashti deswegen mitunter rausgeschmissen wurde, weil sie sich nicht untergeordnet hat, und dagegen Esther, die erhöht wurde, weil sie sich untergeordnet hat. Und beim letzten Mal dann die klare Aufforderung Mordechais an Esther, sich nicht unterzuordnen, beziehungsweise sich trotzdem unterzuordnen, nämlich sie soll sich nicht dem Gebot des Königs unterordnen, das heißt, es darf niemand vor den König kommen, wenn er nicht gerufen wurde, unter Todesstrafe. Aber sich dann halt doch wieder Mordechai zu unterordnen und auch Gott zu unterzuordnen, um zu sagen, ich bin an diesem Ort für diese Zeit, jetzt und überhaupt und sowieso. Dann haben wir es beim letzten Mal gehabt, dass sie ja gesagt hat, wir wollen nun 3 Tage lang und Nächte, also auch wirklich weder Tag und Nacht, essen noch trinken. Und das impliziert Fasten, wobei es halt hier nicht erwähnt wird, Fasten ist es, also impliziert Beten, wobei im Buch Esther halt Beten und Gott eigentlich nie vorkommen. Zumindest nicht offen. Das ist schon mal interessant. Mit dem, also weder Tag noch Nacht. Weil, wenn jetzt zum Beispiel Muslime fasten, die fasten den Tag über. Das ist für sie sehr praktisch, wenn der Ramadan in den Winter fällt, weil sie dann weniger Zeit haben zum Fasten, aber viel Zeit zum Essen. Im Sommer ist es unpraktisch. Und wenn Muslime in nördlichen oder ganz südlichen Regionen wohnen, wo es halt dann zu einer bestimmten Jahreszeit nicht mehr dunkel wird, da gibt es dann nochmal andere Regeln, die habe ich gerade vergessen. Aber Esther sagt hier, weder Tag noch Nacht wollen wir essen und trinken. Und das Interessante ist, ich habe letzte Woche ein Video angeguckt, es ging um eine Reportage, dass die von CNN einen in Syrien befreit haben, der angeblich 5 Tage dort drin war, ohne Essen und Trinken. Und der eine, der das Video gemacht hat, hat dann gesagt, im Moment, also der hat viel zu gute Fingernägel dafür, sein Bart sieht viel zu gut aus. Dann kommt er raus und kriegt die Sonne, genau. Und auf alle Fälle hat er sich dann auch gedacht, naja, Moment mal, der hat jetzt keine Versorgung. Und hat dann mal in die Suchmaschine eingegeben, was denn so nach 5 Tagen passiert oder halt an den einzelnen Tagen. Und das Interessante war dann für Tag 3, das habe ich mir dann nochmal notiert, weil Esther jetzt ja 3 Tage ohne Essen und Trinken hatte. Symptome sind starker Schwindel und man hat weniger geistige Klarheit. Schon mal unpraktisch, wenn sie zum König gehen will. Also sie können umkippen auf dem Weg dahin und wenn sie da ist, findet sie vielleicht nicht die richtigen Worte. Blöd. Dann, der Blutdruck sinkt. Dadurch steigt die Herzfrequenz an. Damit halt der Blut... Genau. Wenn Esther jetzt zum König geht und weiß, ich bin nicht gerufen worden, hat sie ja sowieso schon erhöhten Herzdruck. Wenn dann noch der Blutdruck niedrig ist, dann richtig bescheuert. Und von außen auch noch, allmählich fallen die Augen ein und die Haut wird faltig. Das ist für sie als Frau einerseits schon blöd, aber dann auch noch, wenn sie jetzt eben wieder zu ihrem Mann geht, ungerufen. Und wenn man sich anguckt, wie das in der letzten Woche war, dass ich halt 6 Monate, oder eigentlich, also 6 Monate das eine, 6 Monate das andere, und dann das erste Mal zu ihm hingekommen ist, es ist hier eine völlig andere Situation. Also, eigentlich arbeitet es alles gegen sie. Aber, das ist das Schöne beim Fasten, in Verbindung mit dem Gebet, das habe ich beim letzten Mal auch schon nochmal angedeutet, es geht darum, Gott zu zeigen, ich bin auf dich angewiesen. Voll und ganz. Denn oft kriegen wir deswegen einfach nur nicht die Lösung für unser Problem, weil wir noch nicht verzweifelt genug sind. Aber das Fasten, das zeigt mir selber und Gott auch, wie ernst ich es meine. Und an diesem Punkt sagt Esther eben, am Ende komme ich sowieso um, wenn es nicht klappt. Also zeige ich jetzt Gott, es ist mir nicht wichtig, dass ich von Essen und Trinken versorgt bin. Auch wenn es mich jetzt schon in Lebensgefahr bringt, gerade auch noch in heißen Gegenden. Aber es ist mir wichtiger, dass ich mich auf Gott und seine Hilfe verlasse. Nicht auf das Äußere, also nicht auf das, was bei mir im Kopf dann allmählich passieren könnte, nicht auf den Herzdruck, auch nicht auf meine äußere Schönheit, sondern alles das bringt nichts. Es braucht den Wohlgefallen Gottes auf mir. Alles andere bringt nichts. Und jetzt steigen wir ein in Kapitel 5. Und am dritten Tage zog sich Esther königlich an. Also da konnte sie wenigstens noch was dran machen. Und trat in den inneren Hof am Palast des Königs gegenüber dem Palast des Königs. Der König saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Saale gegenüber dem Tor des Palastes. Also, es wird gar nicht großartig erzählt, was da alles noch drumherum passiert, einfach bloß sie macht's und geht los. Dann eben all die anderen Symptome, was noch bei ihrem Kopf rumgegangen ist, keine Ahnung, steht da nicht. Man darf sich sowas ja manchmal ausmalen und ja. Es kann durchaus beides gewesen sein, dass sie eben das Riesenherzklopfen hatte und Angst vor dem, was passieren könnte, aber andererseits, dass sie gewusst hat, Gott ist ja bei mir. Also, beides irgendwie damit. Und dann werden ihr bestimmt auch die Worte von Mordechai im Kopf geschwungen haben, wer weiß, ob du nicht für diese Zeit gerade Königin geworden bist. So. Und als der König die Königin Esther im Hofe stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Und der König streckte das goldene Zepter in seiner Hand gegen Esther aus. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Ganz wichtige Phrase, sie fand Gnade vor seinen Augen. Man kann auch Gnade in den Augen, das heißt, es sind unterschiedliche Formulierungen in der Bibel. Das allererste Mal kommt diese Formulierung bei Noah vor. Also die ganze Welt geht den Bach runter. Und dann heißt es, aber Noah fand Gnade bei dem Herrn oder fand Gnade in den Augen des Herrn oder vor den Augen des Herrn oder was auch immer. Schön finde ich gerade da auch die Formulierung in den Augen, weil wie kann ich nur die Gnade bei jemandem in den Augen finden, indem ich ihm in die Augen gucke? Das heißt, Esther steht dort und guckt ihrem Mann genau in die Augen. Sie starrt dorthin und weiß, unter Umständen spricht er gleich mein Todesurteil. Aber dann findet sie dort Gnade. Und das könnte man jetzt ja total als Zufall abstempeln. Also weil gerade eben das Buch Esther, wo Gott gar nicht vorkommt, namentlich, da wirkt so viel, als sei es einfach nur zufällig. Und wir können jetzt natürlich sagen, ja, es ist jetzt, also wir legen uns das jetzt zurecht, das Ganze mit dem Fasten und so weiter. Andererseits, wir wissen es von anderen Geschichten, dass das Fasten etwas bringt. Dass gerade für etwas gefastet wird. Also gerade auch nochmal bei Nehemia, bei dem es war, er hat zwar länger gefastet, aber tatsächlich dadurch hat er auch die Gunst beim König bekommen für sein Anliegen. Und was macht der König? Er streckt ihr das goldene Zepter entgegen. Dieser Gnadenerweis. Das Zepter ist bei uns gar nicht mehr so bekannt. Das Zepter ist das Zeichen der königlichen Würde. Es ist gar nicht unbedingt so sehr die Krone. Die Krone hat zwar auch noch einen Sinn und Zweck, aber das Zepter ist, mit dem regiert wird. Das Zepter ist eine Verkleinerung des Hirtenstabes. Also, in der Bibel werden die Könige immer mit Hirten gleichgesetzt. Auch wenn sich die Könige im Orient viel lieber als Jäger haben darstellen lassen, das Zepter ist immer noch diese Art Hirtenstab, mit dem dann regiert wird, mit dem der König zeigen kann und was auch immer. Und hier streckt er ihr das Zepter entgegen. Und was macht sie? Sie nimmt es an. Auch noch was ganz Wichtiges. Sie hätte ja auch sagen können, nee, geht nicht und geht weg. Aber sie nimmt das an, was er ihr entgegenstreckt. Da sprach der König zu ihr, was hast du, Königin Esther? Und was begehrst du? Auch die Hälfte des Königreichs soll dir gegeben werden. Also, blenden wir nochmal zurück. Im letzten Kapitel hat Esther zu Mordechai gesagt, ich bin seit 30 Tagen nicht mehr zum König gerufen worden. Also, einen Monat lang haben sich die beiden nicht gesehen und jetzt kommt sie in diesem Zustand an. Also zwar noch königlich angezogen, aber ansonsten, also man sieht bestimmt schon, dass sie irgendwas hat. Und dann kommt einfach nur die Frage, was hast du? Und was begehrst du? Also vielleicht, also manchmal denken wir, es ist jetzt wichtig, dass ich mir extra nochmal halt, ne, also jetzt als Frau gedacht sozusagen, dass ich mir nochmal Rouge drauf mache, ordentlich Schmink und alles, die Haare richtig. Damit dann, wenn der König das Gesicht sieht, dass er dann sagt, oh, da ist alles. Aber vielleicht ist es in dem Fall tatsächlich auch, weil Esther halt die 3 Tage lang so sich so malträtiert hat, dadurch, dass sie die faltige Haut hatte und alles, dass der König dann bemerkt hat, bei ihr ist irgendwas los. Und dann noch mal dieses Schöne. Man darf ja nicht unterschätzen, was der Anblick der großen Liebe bei einem Mann beeinflusst, bewirkt. Also, man kann da rumsitzen und da kommt die Frau der Träume rein und auf einmal trifft einen der Schlag. Oder man sieht ein Foto von ihr und es trifft einen der Schlag und man denkt sich, was soll das eigentlich? Das Krasse, in der Schöpfungsgeschichte, wenn Adam Eva zugeführt bekommt, bei Luther ist es so schön übersetzt mit dieses Nun ist Fleisch von meinem Fleisch. Das Hebräische kann man übersetzen mit das ist der Hammer oder mich trifft der Schlag. Jetzt ist der König hier und sieht sie vor sich. Und sagt ihr, sie bekommt alles bis zur Hälfte des Königreichs. Kommen wir nochmal wieder in die Bildsprache der Bibel. Der König ist durch sein Amt ein Bild für Jesus selber. Oder auch ein Bild für unseren Vater. Also beides geht dabei. Und Esther ist ein Bild für den Heiligen Geist. Aber als Braut des Königs ist sie auch ein Bild für die Gemeinde, weil der Heilige Geist und die Gemeinde so eng miteinander verwoben sind. Und jetzt kommen wir gefühlt zu einer Unzeit bei unserem himmlischen Bräutigam an. Und denken uns manchmal, wenn ich jetzt damit ankomme. Der kann ich ja gar nichts. Aber nein, auch dann gilt tatsächlich für mich, ich finde Gnade in den Augen meines Königs. Und das auch gar nicht wie es bei mir außen aussieht und alles Mögliche. Das Einzige, was bei mir etwas bringt, ist, was am Anfang von Esther heißt, dass sie die königlichen Gewänder angezogen hat. Weil auch ich in den königlichen Gewändern ankomme, die Gott mir gegeben hat, nämlich die Gerechtigkeit Jesu. Wenn ich da ankomme, in der Gerechtigkeit Jesu, dann kann ich selbst zur Unzeit vor den Thron kommen und er wird zu mir sagen, was hast du, was begehrst du? Alles kriegst du. Also bis zur Hälfte des Königreichs ist jetzt halt da die Grenze, aber Jesus sagt sogar, zum einen sagt er es in Matthäus 21, 22, alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Oder die Parallelstelle bei Markus. Ich sage euch, alles, was ihr bittet im Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, oder eigentlich sogar wörtlich, dass ihr es empfangen habt, so ist es euer. Oder er sagt in Johannes, da kommt an diversen Stellen vor, Johannes hat es sogar noch in seinen Briefen. Jesus sagt, wenn ihr den Vater um etwas bitten, nee, erstmal, wenn ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn, was ihr mich bitten werdet, das will ich tun in meinem Namen. Dann, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Und noch ein paar Verse später, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, was immer ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen. Ihr könnt bei in meinem Namen jetzt einfach mal nehmen, in den königlichen Gewändern, damit er es euch gebe. Und dann nochmal ein Kapitel später, wahrlich, ich sage euch, was immer ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird er euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Und dann ist im ersten Johannesbrief in Kapitel 3 auch nochmal, den kann ich nicht ordentlich auswendig, und in Kapitel 5 ist dann nochmal, das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, so wissen wir, dass wir empfangen, auch wörtlich eigentlich, dass wir empfangen haben von ihm, was wir erbeten haben. Die Zusage, die wir von Gott in seinem Wort haben, für alles, was nach seinem Willen ist, ist hier auch. Also Esther darf alles bitten nach dem Willen des Königs bis zur Hälfte des Königreichs, was auch immer das wäre. So, Spannung aufgebaut. Also natürlich für euch nicht, ihr kennt die Geschichte, aber trotzdem, genau. Esther sprach, gefällt es dem König, so komme der König mit Haman heute zu dem Mahl, das ich bereitet habe. Okay, mehr will sie gar nicht. Also das wirkt ja so klein. Aber es hat doch wieder ganz viel Symbolik. Warum? Im Orient bedeutet miteinander essen, also Tischgemeinschaft haben, verschiedene Dinge. Zum einen, ich esse von denselben Dingen wie der andere. Und darum nehmen wir die gleichen Nährstoffe auf und darum werden wir einander ähnlich. Und das andere, wenn ich mit jemandem zu Tisch sitze und mit ihm zusammen esse, haben wir Tischgemeinschaft und der andere ist verpflichtet, für mich einzustehen. Und das macht Esther jetzt hier. Sie nimmt eine legale Weise. Also das ist doch mal das Interessante. Es geht hier ja um das Gesetz der Mede und Perser. Das hatten wir schon bei Vashti und dann, dass sie ja nicht wieder zurück durfte und deswegen Esther eingesetzt wurde. Und dann kam das Gesetz, das Haman eingeführt hat. Esther geht hier ganz juristisch vor. Das ist zwar jetzt in dem Fall nicht wirklich ein Gesetz der Mede und Perser, aber es ist ein gesellschaftliches Gesetz. Und das ist auch das Schöne. Bei meinem Vater im Himmel, bei meinem himmlischen Bräutigam, darf ich ankommen mit dem Gesetz. Wie mit dem Gesetz? Ich dachte, wir sind befreit vom Gesetz. Ja, wir haben aber das Gesetz Christi. Wir haben einmal, dass Jesus selber das Gesetz erfüllt hat und zum anderen, dass er uns ein neues Gesetz gegeben hat in unsere Herzen, nämlich ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr liebt untereinander. Und ich darf damit ankommen. Ich darf Gott sein Wort vorhalten. Meine liebste Anekdote, die ich zum Gebet erzähle, ist aus einem Buch von Bruder Andrew, dem Gründer von Open Doors. Er hat gern gebetet mit Corrie ten Boom. Beide Niederländer, also das heißt, die haben sich verstanden. Und sagte dann, Corrie ten Boom hatte eine sehr eigene Art, dass sie dann im Gebet sagte, Herr, du musst endlich was machen. Und dann hat sie ihre Bibel durchgeblättert, bis sie eine Bibelstelle gefunden hat, die ihr Anliegen untermauert hat, hat die Bibel hochgehalten, Finger drauf und gesagt, hier Herr, lies selbst. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie Bruder Andrew das formuliert hat, aber irgendwie so in die Richtung, ich habe noch kein Gebet erlebt das von Corrie, das der Herr nicht erhört hat. Also, was macht sie hier? Sie nimmt die Regelungen, die Gesetzmäßigkeiten der damaligen Zeit und wendet sie an. Und auch das dürfen wir machen. In der legalen Weise, im Namen Jesu komme ich an. Mit dem Wort Gottes komme ich an. Ich komme nicht aufgrund meiner eigenen Gerechtigkeit, ich komme aufgrund der Gerechtigkeit Jesu. All das völlig von mir weg, sondern nur auf Jesus hinweisen. Aber von dem aus weiß ich, ich habe jedes Recht. Das ist und auch nochmal etwas ganz Nettes, was zu dem dazu gehört. Im Römerbrief gibt's zwei Verse, in denen es heißt, es ist kein Unterschied. Der eine ist in Kapitel 3. Es ist kein Unterschied. Sie alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten, das ist bei Luther, oder wörtlich, oder anders wörtlich übersetzt. Sie ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Und dann später in Römer 10. Da heißt es zuerst, wenn du in deinem Herzen glaubst und mit deinem Munde bekennst, dass Jesus wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Munde bekennst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Dann kommt noch ein Vers, den habe ich gerade vergessen, wie der genau geht. Und dann in Vers 12 heißt es, denn es ist kein Unterschied. Gleich über der Sünde. Und dann heißt es da, es ist über alle derselbe Herr. Reich für alle, die ihn anrufen. Und dann der Vers aus Joel 3, der auch in der Apostelgeschichte nochmal kommt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Und das Anrufen, das bedeutet, ich berufe mich auf seinen Namen. Denn Gott ist das, wie er heißt. Und wenn es eine Verbindung gibt mit seinem Namen, da habe ich in Knittling ein paar Abende zu gemacht, also der Herr unsere Gerechtigkeit, der Herr dein Arzt, der Herr ist da, also dein Beistand zum Beispiel, der Herr mein Heerbanner, der Herr mein Hirte. Darauf darf ich mich berufen in der Situation, in der ich gerade bin. Und dann sagen, ich berufe mich auf deinen Namen. Wenn ich sonst nichts hätte, das wird schon reichen. Und darf in seinem Namen mich auf alles verlassen. Ganz gleich, was mein Problem ist, ich berufe mich auf Gottes Namen und darf sicher sein, dass ich daraus gerettet werde. Das Einzige, wie ich die Rettung nicht erfahre, ist, dass ich davon ablasse und plötzlich sage, ich brauche was anderes als den Namen Gottes. Das ist, was in Psalm 20 ist, jene verlassen sich auf Rosse und Wagen, wie aber gedenken dem Namen, des Namens des Herrn unseres Gottes. Also, solange ich auf der Wir-Aber-Seite bleibe, habe ich den Sieg in der Tasche. Wenn ich die andere Seite nehme und dann doch wieder sage, ah, ich bin doch nicht verzweifelt genug, ich brauche vielleicht doch noch was anderes, passt nicht. Okay. Als nun der König und Haman zu dem Mahl kamen, das Esther bereitet hatte, sprach der König zu Esther, als er Wein getrunken hatte, was bittest du, Esther? Es soll dir gegeben werden. Und was begehrst du? Wäre es auch die Hälfte des Königreichs, es soll geschehen. Also einmal noch ganz interessant. Also vielleicht ist bei Esther erstmal einfach nur im Hinterkopf gewesen, weil ich habe Hunger. Ne, noch 3 Tagen. Und dann, naja, wenn wir heute Abend sowieso Fasten brechen, dann, also ich mache jetzt, esse jetzt gleich einen Apfel und dann gibt's heute Abend. Wäre doch schön, wenn er dabei wäre. Also manchmal, manchmal denken wir, es spricht aus uns der Hunger. Oder andersrum, die Träume sind, die Träume, die ich gerade träume, die sind irgendwie nur von der Pizza, die ich gestern hatte oder was auch immer. Selbst das kann Gott gebrauchen. Also nicht einfach nur abstempeln, weil man sagt, oh, jetzt spricht der Hunger aus mir oder was auch immer. Geht auch andersrum. Und jetzt eben hier haben sie das Festmahl und der König, der ist ja neugierig. Also da erscheint seine Frau nach 30 Tagen, er hat sie nicht gerufen. Das Einzige, was sie will, ist, dass er mit dem Großvezier ankommt zum Essen. Und jetzt, da antwortete Esther, meine Bitte und mein Begehren ist, habe ich Gnade gefunden vor dem König, aha, aha, und gefällt es dem König, aha, aha, meine Bitte zu gewähren, aha, aha, und tun nach meinem Begehren, ja, so komme der König mit Haman zu dem Mahl, das ich für sie bereiten will. Morgen würde ich dann tun, was der König gesagt hat. Also, vielleicht ist es tatsächlich in dem Fall einfach bloß weibliche Intuition oder halt die Strategie von ihr, könnte ja auch sein, aber dieses so ein bisschen hinhalten. Vielleicht hat sie einfach auch nicht den Mumm gehabt an dem Abend. Könnte ja auch sein. Also sie will anfangen zu reden, dann guckt sie auf Haman und sagt sich, oh nein, das geht nicht. Und dann kommt bitte morgen nochmal wieder. Oder halt tatsächlich Strategie und so weiter, ganz gleich, was es ist. Das Schöne ist, also beides dürfen wir auch bei uns haben. Vielleicht sind wir in dem Augenblick, wenn wir vor unseren Herrn kommen, noch nicht so dreist, dass wir sagen, ich hätte gern das. Aber vielleicht ist es manchmal auch zu sagen, okay, na jetzt will ich erstmal einfach bloß deine Gegenwart genießen. Beides ist möglich. Und das Schöne ist, es ist hier offen für beides und darum geht's auch beides. So, da ging Haman an dem Tage hinaus, fröhlich und guten Mutes. Aber als er Mordechai im Tor des Königs sah, wie er nicht aufstand und sich nicht vor ihm fürchtete, wurde er voll Zorn über Mordechai. Und darum geht es jetzt gleich in dem nächsten Abschnitt ja komplett, dass Mordechai ihm so die Laune verdirbt. Eigentlich hätte doch Haman alles gehabt. Aber dieser eine Mensch, also war ja schon vorher so. Ganz Persien beugt sich vor ihm, bloß dieser eine Mann nicht. Und das geht Haman so dazu wieder und jetzt auch wieder hier. Verdirbt ihm die ganze Laune. Das können wir auch sehr gut. Wir waren in der Gegenwart des Königs, dann sehen wir nur einen einzigen Menschen. Oder hören eine einzige Bemerkung. Manchmal ist es sogar im Gottesdienst und die Predigt ist eigentlich gut, aber dann sagt der Prediger einen Satz, der mir sauer aufstößt. Einfach bloß, weil er ihn anders formuliert hat, als ich ihn gerne hätte. Alles wieder weg. Aber er hielt an sich. Also an dem Punkt hat er tatsächlich nicht, hätte er ja auch machen können, genau. Und als er heimkam, sandte er hin und ließ seine Freunde holen und seine Frau Serisch und zählte ihnen auf die Herrlichkeit seines Reichtums und die Menge seiner Söhne und alles, wie ihn der König so groß gemacht hatte und dass er über die Fürsten und Großen des Königs erhoben sei. Also er braucht das, er muss sich auf seine eigenen Sachen verlassen und prahlt erstmal davon. Auch sprach Haman, und die Königin Esther hat niemand kommen lassen mit dem König zum Mahl, das sie bereitet hat, als nur mich. Und morgen bin ich zu ihr eingeladen. Und auch morgen bin ich eingeladen zu ihr mit dem König. Soweit ist eigentlich schön. Und dann kommt eben das. Aber ihr wisst das selber. Es kann noch so viel Schönes kommen, wenn ein Aber kommt. Gilt das, was davor ist, eigentlich doch nicht. Also es ist zwar schon irgendwie wahr, aber es ist wie bei uns mit, es gibt den christlichen Aberglauben. Du hast ja eigentlich recht mit dem, was du aus dem Wort Gottes sagst, aber meine Situation. Und hier ist es bei ihm jetzt auch, aber das alles ist mir nicht genug, solange ich den Juden Mordechai sitzen sehe im Tor des Königs. Und wie wir es auch beim vorletzten Mal schon hatten, Mordechai, ein Bild für Jesus, das hinabgestiegene Leben. Und solange unser Widersacher sieht, dass sich Jesus nicht vor ihm beugt, ist ihm der Rest seines Reichtums egal. Da sprachen sie ihm seine Frau Serisch und alle seine Freunde, mache einen Galgen, 50 Ellen hoch, und morgen früh sage dem König, dass man Mordechai daran aufhänge. Dann geh du mit dem König fröhlich zum Mahl. Das gefiel Haman gut und er ließ einen Galgen aufrichten. Wenn ich das Buch auf Kinderfreizeiten vorgelesen habe, in meinem Jungszimmer, dann habe ich an der Stelle aufgehört und gesagt, morgen geht's weiter. Weil das ist die spannendste Stelle in dem Buch. Interessant, Galgen ist jetzt die Übersetzung, die wir im Westen haben, weil das für uns logisch ist mit dem Galgen. Es ist wahrscheinlich ein Pfahl einfach gewesen. Denn die Perser haben den Boden, den sie hatten, als heilig erachtet. Und da durfte man keine Verbrecher drauf haben. Also, was haben sie gemacht? Sie haben Pfähle genommen, denn Bäume hatte man nicht so viel dort, hat die aufgerichtet und hat die Leute daran gehängt. Das ist dann später aus Persien rübergekommen nach nach Griechenland und von da dann nach Rom, und die Römer haben das vervollkommt, ist das draus geworden. Das heißt hier, Mordechai, der ein Bild ist für Jesus, soll an dem Vorgänger des Kreuzes hängen. Nochmal ganz interessant. Im Alten Testament steht etwas, was Paulus im Galaterbrief zitiert: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Also, Haman will hier innerlich etwas, was er gar nicht unbedingt weiß, aber er will Mordechai verfluchen. Und an dem Punkt ist tatsächlich, der Teufel will mir den Fluch anhängen. Er will mich an den Fluch hängen. Und dann ist die Frage, gilt mir der Fluch oder gilt mir der Fluch nicht? Jetzt kommt Kapitel 6. Und in derselben Nacht konnte der König nicht schlafen. Wieder so ein Zufall in Anführungszeichen. Oder ohne Anführungszeichen, denn Gott lässt sowas ja gern zufallen. Und wer weiß, ob dem König vielleicht einfach bloß das Essen zu schwer im Magen lag. Oder ob er nicht schlafen kann, weil er endlich wissen möchte, was seine Frau ihm sagen möchte. Oder ob er einfach so nicht schlafen kann. Und das Schöne ist dann, und er ließ sich das Buch mit den täglichen Meldungen bringen, denn was bringt ein mehr zum Schlafen als Geschichte? Nee, nicht ganz. Also, ich bin eher ein Geschichtsfanatiker, mich bringt das dann nicht unbedingt zum Schlafen, aber genau. Manchmal hilft's einfach bloß, dass man sich vorlesen lässt. Das ist auf alle Fälle etwas Wichtiges dabei. Als diese dem König vorgelesen wurden, fand sie es geschrieben, dass Mordechai angezeigt hatte, wie die zwei Kämmerer des Königs, Bigtan und Teresch, die an der Schwelle die Wache hielten, danach getrachtet hatten, Hand an den König Ahasverus zu legen. Also das, weswegen Haman übrigens überhaupt an die Macht gekommen ist. So. Und der König sprach, welche Ehre und Würde hat Mordechai dafür bekommen? Sprachen die Diener des Königs, die um ihn waren, er hat nichts bekommen. Es ist damals dem König irgendwie unter den Tisch gefallen, keine Ahnung warum. Was bei uns auch manchmal passiert, dass wir denken, da fallen die Sachen unter den Teppich. Aber dann darf man wissen, es kommt an der richtigen Stelle doch wieder raus. Und der König sprach, wer ist im Vorhof? Also man hat es anscheinend irgendwie gehört, tap, 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 tap. Haman aber war in den Vorhof gekommen, draußen vor des Königs Palast, um dem König zu sagen, dass man Mordechai in den Galgen hängen sollte, den er für ihn aufgerichtet hatte. Und des Königs Diener sprachen sie ihm, siehe, Haman steht im Vorhof. Der König sprach, lasst ihn hereintreten. Ist doch schon mal wunderbar, Haman denkt sich, ich werde jetzt vor den König gerufen, alles gut, wunderbar. Und als Haman hereinkam, sprach der König zu ihm, was soll man dem Mann tun, den der König gern ehren will? Und eine nette Frage, mit der man begrüßt wird. Haman aber dachte in seinem Herzen, wen anders sollte der König ehren als mich? Also, wieder einer der Punkte, warum ich dieses Buch so mag. Also, es ist wunderbar geschrieben worden und alles. Und dann einfach so, dieser Einblick in diese Menschen hinein. Und dann da an dem Punkt, er denkt einfach bloß an sich. Eben in dem Textabschnitt vorher, jetzt denkt er wieder nur an sich. Ich meine, wenn jeder an sich denkt, ist ja auch an alle gedacht. Gibt den Umkehrspruch, wenn jeder an alle denkt, ist an alle gedacht. So. Und Haman sprach zum König. Dem Mann, den der König ehren will, den soll man königliche Kleider bringen, die der König zu tragen pflegt und ein Ross, darauf der König reitet und dessen Kopf königlichen Schmuck trägt. Und man soll Kleid und Ross einem Fürsten des Königs geben, dass er den Mann bekleide, den der König gern ehren will, und ihn auf dem Ross über den Platz der Stadt führen und vor ihm her ausrufen lassen, so tut man dem Mann, den der König gern ehren will. Und mitunter kam von Haman dieser Ausspruch wie aus der Kanone geschossen. Also vielleicht hat er ein bisschen überlegt, aber also ich kann es mir so vorstellen, dass das so bei ihm verinnerlicht war, ach, das hätte ich so gern. Und dass er dann direkt das aussprechen kann. Und warum denke ich mir, dass er das direkt aussprechen konnte? Weil Haman unter anderem ein Bild ist für den Teufel. Und wir haben es vom Teufel an zwei Stellen gewissermaßen bildlich. Es geht einmal an den Pharao in Jesaja 14 und an den König von Tyrus in Hesekiel 28 oder andersrum mit den Kapiteln, aber auf alle Fälle ne, in den beiden Büchern. Und man bemerkt, an einer bestimmten Stelle geht es nicht mehr nur um den Menschen, sondern um die geistliche Instanz dahinter. Und dann merkt man, es geht an den Teufel. Und beide Male wird davon gesprochen, was für ein großer Engel er doch war und dass er dann aber gesagt hat, ich will sein wie Gott. Das ist das, was Haman hier macht. Er sagt, ich will sein wie der König. Und ich will angezogen sein wie er. Ich will seine Herrlichkeit haben. Und warum will er die Herrlichkeit haben? Einfach bloß, damit ihm die Leute zujubeln. Und was will der Teufel haben? Er will Anbetung haben. Und die Anbetung holt er sich entweder dadurch, dass wir irgendwie Götzen verehren. Also durch all die anderen Religionen, die Jesus nicht kennen, Götzen anbeten. Oder, das macht er dann bei uns gerne, als Christen, die wir ja eigentlich Jesus haben, dass er uns Dinge vorhält, vor denen wir uns fürchten. Und habe ich letzten Sonntag in der Predigt ganz kurz angerissen. Furcht ist das für den Teufel, was Glaube für Gott ist. Also der Teufel setzt mir etwas vor, ob es nun echt ist oder nicht, vor dem ich Angst kriege. Und das fürchte ich so sehr, dass ich vergesse, dass ich eigentlich Gott fürchten soll. Wenn ich Gott fürchte, dann fürchte ich mich vor dem anderen nicht mehr. Aber genau, der Teufel will dieselbe Ehrerbietung haben wie Gott. Allerdings kriegt er die nicht durch Liebe, sondern nur durch Furcht. Und das merkt man ganz besonders beim Islam. Allah hat 99 Namen, aber keiner davon hat was mit Liebe zu tun. Da ist nur Furcht. So, nun bringt Haman das alles. Also noch einmal, was kommt da eben? Die königliche Würde mit den Kleidern, mit dem Pferd und allem Möglichen, mit der Krone. Alles schön geschmückt, eben wie der König es hat. Und dann, der König sprach zu Haman, eile und nimm Kleid und Ross, wie du gesagt hast. Ich glaube, da wird Haman schon erstmal gesagt haben, nee, Moment mal. Wie, ich soll das holen? Und dann kommt das Nächste. Und tu so mit Mordechai, dem Juden, der im Tor des Königs sitzt, und lass nichts fehlen an allem, was du gesagt hast. Spätestens an der Stelle möchte ich nicht in Hamans Haut gesteckt haben. Oh, du willst gerade den Kerl erledigen und denkst dir, jetzt komme ich an. Ich habe schon aufgebaut und so weiter. Jetzt brauche ich nur noch die Bestätigung. Und dann kommt genau das Gegenteil. Und dann kriegt Haman obendrein die Würde, die ich gerne gehabt hätte. Und das nochmal wieder. Haman als Bild für den Teufel und Mordechai als Bild für Jesus. Auch wenn Jesus Gott selber ist. Aber in Philipper 2 lesen wir, dass Jesus auf alles, was die göttliche Würde verlangt hätte, dass er darauf verzichtet hat. Er hat alle die Herrlichkeit abgelegt. Und jetzt muss aber trotzdem im Endeffekt der Teufel ankommen und die Herrlichkeit, die er gerne selber hätte, die er Jesus stehlen wollte durch das Kreuz, die muss er Jesus geben. Und der Teufel selbst muss am Ende bekennen, dass Jesus der Herr ist. Er muss es widerwillig tun. Wir dürfen es freiwillig tun. Und er führt Mordechai dann durch die Stadt. Also, dann nahm Haman Kleid und Ross und zog Mordechai an und führte ihn über den Platz der Stadt und rief aus vor ihm her, so geschieht dem Mann, den der König gern ehren will. Im Kolosserbrief haben wir das. Das schlage ich mal schnell auf. Ich finde das so schön formuliert dort. Da spricht Paulus davon, was mit den Mächtigen dieser Welt passiert ist, beziehungsweise mit dem Teufel und seinen Dämonen. Galater und Epheser, die Philipper und Kolosser, da genau. So, wir sind in, muss ich gerade ein bisschen gucken, wo ich reingehe. Da, ich gehe in Vers 12 in Kapitel 2. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und die Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan an das Kreuz geheftet. Jetzt kommt das. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. In Rom war es so, wenn ein General wiedergekommen ist, der eine Schlacht gewonnen hat, dann wurde er auf einem Pferd oder auf einem Wagen geführt. Man hat ihm einen Lorbeerkranz hochgehalten. Er hatte festliche Kleider an. Es gab dann noch einen Sklaven, der ihm immer wieder gesagt hat, denk dran, dass du ein Mensch bist und stirbst. Aber ansonsten, er wurde hochgeehrt und hinter ihm her, da liefen seine Feinde. Und zwar diejenigen, die Anführer waren der Feinde. Und was war mit denen? Die waren entkleidet, also all ihre Macht und Gewalt entkleidet. Die hatten nicht mehr ihre Rüstung an, hatten nicht mehr ihre Ränke an. Nackt, mitunter ganz nackt, mussten hinterherziehen. Wurden zur Schau gestellt. Und das passiert hier mit Haman bloß andersrum. Er ist auch seiner Macht gewissermaßen entkleidet, weil er eigentlich die andere Macht gerne hätte. Und er muss Mordechai durch die Stadt führen. Und das ist mit dem Teufel auch passiert. Und dann sagt deswegen Paulus weiter dann, So lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen eurer Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats, denn das alles ist ein Schatten des zukünftigen, leibhaft ist es in Christus. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat, ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und hält sich nicht an das Haupt, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt ist und zusammengehalten wird und wächst durch Christi Wirkung. So, also, wir sollen uns auf nichts einbilden, sondern einzig und allein auf den Sieg Jesu. So. Haman muss das alles machen, zu seiner großen Schande. Und wer weiß, ob nicht manch einer ihn sogar noch ausgelacht hat. Also bestimmt Mordechai. Aber bestimmt auch noch andere, die gewusst haben, Mordechai ist der Grund, warum Haman dieses Gesetz hat rausrufen lassen. Und jetzt kommt das bei ihm raus. Und Mordechai kam wieder zum Tor des Königs. Diesmal in den königlichen Gewändern. Keine Ahnung, ob er danach sich wieder in Sack und Asche gesetzt hat, aber auf alle Fälle ist er in diesen Gewändern auf einmal im Tor. Aber ich kann mir denken, er hat die Kleider jetzt anbehalten, weil er gewusst hat, Gottes Sieg ist dran. Haman aber eilte nach Hause, traurig und mit verhülltem Haupt. Also traurig muss nicht nur bedeuten, dass er geheult hat, traurig kann auch einfach total verwirrt und alles und also traurig vor Wut. Und er erzählte seiner Frau Zeresh und allen seinen Freunden alles, was ihm begegnet war. Da sprachen sie ihm seine Freunde und seine Frau Zeresh ist Mordechai, vor dem du zu fallen angefangen hast vom Geschlecht der Juden, so vermagst du nichts gegen ihn, sondern du wirst vor ihm vollends zu Fall kommen. Nochmal, für den, was jetzt dem Teufel gesagt wird, du hast nichts gegen Jesus anfangen können. Selbst der Tod am Kreuz hat ihm nichts anhaben können. Du bist eigentlich schon gefallen, aber du wirst vollkommen durch ihn zu Fall kommen. Und das dürfen wir für uns mitnehmen. Der Teufel kommt durch Jesu Kreuz zu Fall. Und wenn wir das mitnehmen, auch wieder ins Gebet, dann hat der Teufel keine Chance. Dann hat er keine Chance mit dem, was er irgendwie hier anfangen will, dass er Aufbrüche und so weiter festhalten will, sondern zack, dagegen kann er nichts. Als sie aber noch mit ihm redeten, kamen des Königs Kämmerer und geleiteten Haman eilends zu dem Mahl, das Esther bereitet hatte. Also, er steckt noch mitten in dem ganzen Zeugs drin und dann kommen die Boten Esthers der Königin und holen ihn ab. Das war damals so, man wurde abgeholt. Das ist bei dem königlichen Mahl, das Jesus in dem Gleichnis erzählt, wurde ja auch die Leute schickt und die Leute haben ihre tollen Ausreden. Das ist auch hier. Jetzt ist das Mahl bereitet, jetzt komm. Also er hat nicht mal Zeit, sich über irgendwas Gedanken zu machen. Und vielleicht denkt er an dem Punkt, wenigstens hat der Tag jetzt noch etwas Positives. Aber das hat er nicht. Ihr kennt ja die Geschichte, sonst lest ihr die gerne nochmal weiter ab Kapitel 7. Das machen wir heute nicht mehr, weil das jetzt so zu lang dauert sonst. Japp. Also. Dort, wo ich mich selber erhöhen will, da muss ich erniedrigt werden. Aber da, wo ich mich vor Gott erniedrige, da werde ich erhöht. Also, da haben wir es nochmal wieder mit dem Unterordnen, mit demütig sein und so weiter. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und das erlebt Mordechai hier auf eine bestimmte Weise, dass er zwar schon gesagt hat, ich muss mich dem Gesetz des Königs unterordnen, dass er mich umbringen will. Aber andererseits tut er halt doch noch das, was er kann, durch Esther und so weiter. Und auf einmal wird er erhöht. Und dann wird er, der sich vor Mordechai hätte beugen sollen, der Teufel ja auch von Jesus wollte, bete mich an, dann gebe ich dir alles. Auf einmal wird es umgekehrt. Auch das dürfen wir erleben. Dort, wo wir uns unterordnen, zumindest so weit, wie es dem Wort Gottes entspricht, da werden wir am Ende erhöht werden. Widerstand ist nötig und wichtig, da wo es nicht dem Wort Gottes entspricht. Und dem Willen Gottes und allem Möglichen. Also haben wir bei Esther gesehen. Aber hier geht's auf einmal in die andere Richtung. Und dann wird das, was der Teufel uns zum Bösen will, auf einmal zum Guten. Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum, bei Luther zum Besten, wörtlich zum Guten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Nicht, weil ich irgendwas mache, sondern weil allein schon bei Jesus das Kreuz, das, was ihm das Böse hätte wirken sollen, es uns Gutes bewirkt. Amen.